Das Integral ist ja wie so eine Metaperspektive. Und das Leben ist ja unfassbar reichhaltig und differenziert und komplex. Ist ja so, ist, dass jeder immer nur einen Aspekt gut wahrnehmen kann. Weil er dort eine Fähigkeit hat, weil sein Lebenslauf ihn dazu gebracht hat, die Aspekte von Leben mehr mitzukriegen und andere auszublenden. Und dadurch wird das Interagieren ja schwieriger, auch in Organisationen, weil wir ja so unterschiedliche Aspekte von Leben sehen und vertiefen und denken, die sind das Leben und die sind wichtig und um die geht's doch. Aber für jemand anderes, der sieht halt was anderes. Und da ist das Integrale, glaube ich, eine gute Metaperspektive zu erkennen. Ja, was ist denn meine Perspektive? Was ist die Perspektive der anderen? Und wie können wir die mehr zu einem Ganzen machen, als uns an der Unterschiedlichkeit der Perspektiven die ganze Zeit aufzureiben, Vertrauen zu verlieren, misstrauisch zu werden, skeptisch uns abzuschotten, Silos zu kreieren und uns zu fragmentieren dran.
Und das war Markus Strobel, der Komplexitätsversteher und Entwicklungsnavigator. Seine Mission? Organisationen zu zeigen, dass in Ambiguität nicht Chaos, sondern Potenzial steckt. Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende nicht zu Verstehende. Begrüßt mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und wer mir heute als Gast gegenüber sitzt, das habt ihr ja schon im Intro erfahren und auch schon seine Stimme gehört. Und bevor wir jetzt gleich in unser Gespräch einsteigen, würde ich gerne noch ein, zwei Dinge dazulegen. Also zum einen darf ich verraten, dass der Markus ein echter persönlicher Mentor und Spiritus Rector ist, gerade wenn es um das Thema integrale Sicht auf die Welt geht. Und ich darf sogar, glaube ich, auch für einige andere Menschen behaupten, dass er eben nicht nur mich inspiriert hat, sondern wahrscheinlich so im Laufe der letzten 30, 35 Jahre noch einige Tausende, Zehntausende andere Menschen, gerade wenn es darum geht, wie kann ich eigentlich durch die integrale Brille auf die Welt und vielleicht auch im Speziellen auf Organisationen schauen. Und wenn ich gerade so den Zeitraum 30, 35 Jahre in den Mund genommen habe, dann hat das sicherlich auch ganz viel damit zu tun, dass er eben vor ungefähr 35 Jahren, er mag mich gerne korrigieren, das IMU in Augsburg gegründet hat. Und wer das IMU in Augsburg noch nicht kennt, das ist eine Organisation oder ein Institut, das sich eben im Speziellen mit integraler Bewusstseinsentwicklung, aber eben auch mit integraler Organisationsentwicklung beschäftigt. Und ich würde durchaus behaupten, da im deutschsprachigen Raum sicherlich auch mitführend ist. Die Betonung liegt auf mitführend, weil ich jetzt hier gar nicht den Anspruch haben möchte, anderen, die sicherlich auch sehr fundiert da unterwegs sind, abzusprechen, dass sie das nicht auch sehr fundiert und sehr professionell machen. So, und bevor wir jetzt hier in unser Gespräch einsteigen, erstmal herzlich willkommen, lieber Markus. Markus, mich treibt ja das Thema Komplexität, Ambiguität, vielleicht sogar auch Ambiguitätstoleranz, also alles so Begriffe, die, glaube ich, gerade so im organisationalen Kontext extrem präsent sind, also zumindest wenn man sich mit dem Thema Organisationsentwicklung beschäftigt und vor allen Dingen auf der Suche nach sogenannten Antworten ist. Ich will jetzt mal bewusst gar nicht sagen nach den sogenannten einfachen Antworten ist, sondern irgendwie erstmal nach Antworten ist. Und genau deswegen glaube ich ja, dass die integrale Sicht, also zumindest aus meiner Perspektive, eben helfen kann. Vielleicht wie so eine Art Sortierhilfe. Wir gehen aber später nochmal darauf ein, was Sortierhilfe wahrscheinlich jetzt in dem Falle auch heißt, weil es ja nicht um lineares Ableiten von Lösungen geht, sondern wie so eine Art Sortierhilfe fungieren kann, um eben einfach erstmal Dynamiken zu verstehen, die vielleicht gar nicht so bewusst sind, um vielleicht irgendwie auch Prozesse nochmal anders zu betrachten, die eben in sozialen Umfeldern halt so passieren. Deswegen jetzt mal so meine vielleicht große Frage an dich als allererstes. Warum glaubst du, kann die integrale Sicht gerade jetzt helfen, vielleicht Dinge besser zu verstehen, besser einordnen zu können oder vielleicht sogar Lösungen liefern zu können?
Das Integrale ist ja wie so eine Metaperspektive. Und das Leben ist ja unfassbar reichhaltig und differenziert und komplex. Ist ja so, ist, dass jeder immer nur einen Aspekt gut wahrnehmen kann. Weil er dort eine Fähigkeit hat, weil sein Lebenslauf ihn dazu gebracht hat, die Aspekte von Leben mehr mitzukriegen und andere auszublenden. Und dadurch wird das Interagieren ja schwieriger, auch in Organisationen, weil wir ja so unterschiedliche Aspekte von Leben sehen und vertiefen und denken, die sind das Leben und die sind wichtig und um die geht's doch. Aber für jemand anders, der sieht halt was anderes. Und da ist das Integrale, glaube ich, eine gute Metaperspektive zu erkennen. Ja, was ist denn meine Perspektive? Was ist die Perspektive der anderen? Und wie können wir die mehr zu einem Ganzen machen, als uns an der Unterschiedlichkeit der Perspektiven die ganze Zeit aufzureiben, Vertrauen zu verlieren, misstrauisch zu werden, skeptisch, uns abzuschotten, Silos zu kreieren und uns zu fragmentieren dran. Ich glaube, das ist so eine Chance, wo so ein Metamodell irgendwie was zur Synchronisierung beitragen kann. Mhm. Das ist ein Anwendungsfeld, wo das Integrale auch in dem bisschen methodenhaften oder strukturierten Aspekt, den sie auch hat, irgendwie auch einen guten Beitrag leisten könnte, wenn wir mit der Haltung rangehen. Und das gilt dann natürlich für alle, auch für die integralen Leute oder für alle, die das reinbringen. Die müssen natürlich auch ihre Perspektive mit in den Ring werfen. Mhm. Sobald einer sagt, meine Perspektive, ist das eigentlich, ist das ja schon verloren.
Und ich glaube, das ist ja ein ganz spannender Punkt, weil was du nämlich jetzt sagst, ist, du sagst ja auf der einen Seite in die Anwendung bringen. Ich glaube, zumindest in meiner Erfahrung, dass man oder Menschen, so ist wie gesagt meine Erfahrung, dann ganz häufig auf so einer Methodenebene sofort sind. Ah, was ist denn jetzt der nächste Schritt? 1, 2, 3, 4 und wie können wir das sofort übertragen in irgendwelche Handlungsempfehlungen, ne, um jetzt mal so Begriffe zu benutzen. Das ist das eine, was es irgendwie erstmal nochmal komplex macht für mich zumindest und dann immer wieder zu überlegen, okay, wie, ich weiß es gar nicht, moderiere ich die da wieder raus, um nämlich, wie du auch sagst, diese Metaperspektive wieder einzugehen. Und gleichzeitig geht es ja nicht nur darum, wieder eben auf so einer Metaperspektive wie so ein Adler über dem Gebiet darum zu fliegen und dann irgendwie manchmal eben auch mit der großen Gefahr dann irgendwie zwar philosophisch unheimlich gehaltvoll, aber irgendwie ein bisschen so den Anschluss zu verlieren, ne? Was, wenn es darum geht, okay, wie bringe ich das denn in die Anwendung? Das heißt also, die Komplexität entsteht für mich an der Stelle, wo es auf der einen Seite eben, und jetzt benutze ich mal den Begriff eben Sortierhilfe, helfen kann, das zu sortieren. Ne? Also was ist denn eigentlich deine Sicht? Was ist meine Sicht? Was ist die Sicht von vielleicht auch ganz vielen anderen Menschen? Und gleichzeitig ist aber eben nicht wie eine Kategorisierung funktioniert. Ne? Also dieses, ah ja, du bist ja so und ich bin ja so. Sondern irgendwie wie eine kontinuierliche Einladung immer wieder ist, auf diese Metaperspektive zu gehen und sich zu fragen, okay, von welchem Platz kommt das eigentlich gerade, was du sagst oder was ich sage? Und irgendwie glaube ich zumindest, dass das manchmal den Komplexitätsgrad so erhöht, dass dann irgendwie hinterher gar nichts mehr klar ist. Also weißt du, was ich meine? Dass es irgendwie so irgendwie helfen kann, klarer zu werden und gleichzeitig wieder unklarer. Und das ist natürlich auch irgendwie, wo ich manchmal das Gefühl habe, da versucht unser Kopf irgendwie natürlich oder unser Verstand immer sofort eine 0-1-Logik oder so reinzubringen. Und darum geht's ja eigentlich, zumindest für mich ja gar nicht, wenn es darum geht, eben sich zum Beispiel zu fragen, wie kann uns die integrale Sicht helfen, gerade irgendwie diesen ganzen Probleme, Herausforderungen oder Themen, die da durch die Welt laufen, irgendwie auch besser zu verstehen oder besser greifbar zu machen.
Ja, ich finde es super, wie du das beschreibst, weil das, genau das ist es ja, weil das, wie du es gerade beschreibst, dass wir es so mental machen wollen und verstehen und greifen wollen, das ist ja eine Perspektive aufs Leben. Und wenn wir dann in der nicht gefangen bleiben, was ja üblicherweise ist, sondern in dem Prozess merken, ah ja, so machen wir das gerade und das macht es unglaublich kompliziert und unglaublich schwierig, weil wir gerade in der Perspektive aufs Leben schauen. Ich, Leben ist das, was ich mental verstehen und sortieren und greifen kann. Und deswegen will ich auch alles logisch irgendwie in Handlungsplänen umsetzen, dass das Integrale ermöglicht zu erkennen, dass das ja auch nur eine Perspektive aufs Leben ist, die uns gerade eine Limitierung reinbringt. Mhm. So, dann kannst du aus dem aussteigen, weil keiner würde ja sagen, dass er eine Perspektive aufs Leben hat, sondern jeder denkt jetzt, so ist es. Das ist ja die Grundannahme, die, glaube ich, die fundamentalste Falschannahme ist, zu sagen, so wie ich sehe, so ist es. Und das ist der Preis oder der schmerzhafte Schritt, den das Integrale einfordert, zu sagen, ist, so wie ich sehe, ist es nicht, sondern das, so sehe ich es. Und wenn ich es mental sehe, dann sehe ich es mental, ja, okay. Aber dann werde ich mir bewusst, dass ich es mental sehe. Und dass es nur eine Sicht ist, dass mein Herz ganz anders sehen würde. Oder andere Aspekte von mir dann aber ganz anders drauf schauen. Mein inneres Kind schaut anders auf eine Situation wie mein Verstand. Und so, dass die Perspektiven ja irgendwie auch alle in mir veranlagt sind, dass ich aber eine irgendwie drüber stelle, weil ich denke, das ist die richtige. Und ohne mir den ganzen inneren Prozess, der in mir stattfindet, bewusst zu werden. Das heißt, das Integrale ist ja erstmal eine Hilfe, dass ich mir meine eigenen, so ist es, bewusst werde und mich öffnen kann. Und dass ich dann aber auch ein Gefühl kriege für die anderen. Ah ja, so, und da geht's gar nicht um Sortieren, sondern nur um tiefer Verstehen. Ach, so ist die Welt für meinen Vorstandskollegen. So schaut er drauf. Und wenn der sich natürlich seiner Sicht auch noch bewusster wird und auch aus seiner Sicht dadurch ein Stück aussteigen kann und größer wird, dann sind wir gemeinsam plötzlich im Vorstand in einer größeren Sicht auf unsere Organisation, auf die Märkte, auf Technologieentwicklung. Und aus der größeren Sicht können wir mehr Komplexität beinhalten und intelligentere Antworten finden. Hm. Das heißt, dann muss das Integrale gar nicht, was ist denn die nächste Methode? Ich glaube, wenn ein Vorstandsteam oder wenn ein Leitungsteam eine größere Perspektive hat, weil es die eigenen Sichten ein Stück transzendieren kann und dadurch zu einer größeren Sicht kommt, dann werden die im Alltag bessere Entscheidungen fällen. Da müssen wir uns gar nicht mit beschäftigen. Wie treffen die dann Entscheidungen? Welche? Und sind die linksquadrantisch oder rechts? Oder welche Entwicklung? Das ist ja völlig wurscht. Die treffen dann bessere Entscheidungen, als wenn sie in sehr, sehr limitierten, unbewussten Sichten alle festhängen und sich da ständig dran aufreiben. Und dann ist es so, als ob mit der Limitierung von Sichten die Probleme sehr komplex sind, sehr schlecht lösbar sind, sehr überfordernd sind. Ja, das stimmt, ja. Aber die Limitierung, die man nicht sieht, ist, dass unsere Perspektiven so fix sind und so unbewusst sind, dass das uns einen Raum kreiert, der einfach zu klein ist, mit der Komplexität der Welt noch gut umzugehen. Deswegen glaube ich, die Erweiterung ermöglicht mehr Umgang, mehr Bezug zu dem, was gerade stattfindet und macht es leichter. So, das ist das für mich ganz viel Potenzial drin. Mhm.
Und ich finde, wenn ich dir jetzt so zuhöre, hast du über einen, zumindest für mich und in meiner Erfahrung, ganz wichtigen Aspekt gesprochen, der für mich aber fast auch wie so eine Art limitierender Faktor gleichzeitig werden kann, nämlich oder so eine Art Tipping Point, weil du sprichst ja auch über mentale Konzepte, die wir ja alle so in uns tragen und die eigentliche oder das eigentliche Upgrade oder der eigentliche Mehrwert oder das eigentliche Öffnende, zum Beispiel auch im Integralen, bedeutet ja, dass ich mir meiner mentalen Konzepte erstmal bewusst werde. Das ist ja schon auch eine Qualität von Bewusstsein.
Absolut.
Wo ich ja auch erstmal behaupten würde, das ist ja jetzt nicht so trivial. Ne? Also das ist ja, also ich sag mal, lifelong process könnte man ja fast sagen. Ne? Also ist ja nicht so, okay, ich setze mich jetzt einmal in den Stuhlkreis und auf einmal bin ich total bewusst und fange das an zu verstehen. Zumal ja eben Verstehen vielleicht auch wieder eher nur verstandesgemäß wäre, wo ich nämlich auch behaupten würde, wenn man so Begriffe wie, ah ja, das Integrale lädt zu einem Perspektivwechsel ein, dann ist es fast schon bei mir wieder so, dieser Begriff Perspektivwechsel wird so inflationär benutzt, dass er eigentlich gar keine Strahlkraft mehr hat, geschweige denn irgendwas Öffnendes.
Und er kann ja noch sehr stark in den Mentalen hängen. Und dann ist so ein mentaler Perspektivwechsel ist ja auch nicht schlecht, aber der ist natürlich noch limitiert in der Wirksamkeit.
Und das ist nämlich genau das, was ich meine. Das heißt also, das ist, was ich als Tipping Point meinte, dass ja, und ob das jetzt ja vielleicht auch mit Integral gelabelt werden muss, das würde ich sogar auch nochmal öffnen. Es geht einfach nur darum, wie gelingt es eigentlich, Menschen auch in Settings, die ja einfach total mental strukturiert sind, also Organisationen, Unternehmen, Gesellschaften, wie auch immer, an so einen Punkt zu bringen, nämlich zu sagen, dass die Qualität des Bewusstseins, also damit die Wahrnehmung, beyond könnte man ja eigentlich sagen, mentaler Wahrnehmung, das ja. Entscheidende ist, um sich überhaupt erst für diese Erfahrung, die du ja auch gerade beschrieben hast, zu öffnen, weil es geht ja eben nicht mehr darum, nur noch so mentale Perspektivwechsel zu machen auf so einer Methodenebene, so im Grunde, weil das jetzt gerade State of the Art ist, sondern wie kann ich eigentlich einen Perspektivwechsel machen, der so pur ist und gleichzeitig so eine hohe Qualität hat, dass ich überhaupt in der Lage bin, nämlich andere Perspektiven eben nicht nur, wie gesagt, mental zu verstehen, sondern voll irgendwie in meinen Blick mit aufzunehmen, um nämlich, wie du auch sagst, die Komplexität nicht nur erfassen zu können, indem ich sie runterreduziere irgendwie auf so Wenn-Dann-Funktionsantworten, sondern um im Grunde erstmal meine eigene Kapazität zu schulen oder auch zu erweitern, dass ich diese Komplexität halten kann und gleichzeitig nachdenken kann. Also verstehst du, was ich meine? Also im Grunde ist ja für mich zumindest ein Phänomen, wenn es zum Beispiel um Komplexität geht, dass zunächst erstmal meine innere Wahrnehmung von mir selber ist, dass ich gerade überhaupt nicht mehr weiß, was ich machen soll.
Ja.
Und dann anfange ja vielleicht auf so einer mentalen Konzeptebene, versuche irgendwas Schwurbeliges zu tun, was sowieso nichts bringt.
Ja.
Und der erste wahrscheinlich Bewusstwerdungsschritt ist, dass mir das schon mal klar wird.
Ja.
Und genau.
Ja, und da finde ich ja so ein ganz einfaches, da will er ein Schema, das noch viel simpler ist wie das Integrale, aber da ist Denken, Fühlen und Wollen als drei Prozesse, die immer in jedem Menschen ablaufen, zu respektieren. Ich glaube, das ist der Shift, von dem du sprichst, den wir mindestens mal brauchen, dass wir sagen, Denken, Fühlen und Wollen sind gleichwertige Prozesse, die immer in uns stattfinden, die auch in sich fragmentiert oder synchronisiert sein können, je nachdem, wie wir das machen. Und wo wir aber im Moment in einem Zustand sind, dass wir unbewusst gedacht werden die ganze Zeit und das Fühlen und Wollen irgendwie ausblenden. Aber es findet ja trotzdem statt. Und dann kommen wir natürlich in Turbulenzen innerlich. Aber dann ist mein Wille würde dorthin gehen, mein Fühlen sagt, oh, das ist aber gefährlich, da habe ich Angst. Der Verstand erzählt mir, weil er irgendwie was Schlaues gelernt hat, noch eine dritte Story. Und dann höre ich einer Story zu, die anderen zwei verdränge ich. Und dann bin ich irgendwie innerlich in Turbulenzen schon. Und die anderen sind auch innerlich in Turbulenzen. Und dann begegnen wir uns in den inneren Turbulenzen. Und dann wird es oft sehr eingefroren, was da noch möglich ist. Und ich glaube, deswegen ist der erste Schritt zu sagen, okay, wir brauchen eben nicht den Verstand, sondern wir brauchen ein Bewusstsein, das Denken bewusst macht. Das Glaubenssätze, Erfahrungen, Annahmen, die ich über die Welt habe. Und das, was kognitiv stattfindet, uns bewusst wird, dass wir unser Denken flüssiger kriegen wieder, dass wir nicht in Glaubenssätzen, in Annahmen fixiert sind, sondern dass das Bewusstsein Denken flüssiger macht, aber genauso das Fühlen auch flüssiger macht, dass wir nicht in Frustrationsstack sind, Unzufriedenheiten mit meinem Chef, mit Arbeitsbedingungen, mit so, dann bin ich stuck im Fühlen und stuck im Wollen, weil ich denke, mein Wille kann ich hier eh nicht umsetzen. So, dass wir aus der Stuckness in Denken, Fühlen und Wollen durch Bewusstsein wieder eine Flüssigkeit reinkriegen. So, dann kann ich ja eigentlich erst meine Perspektive ändern. Dann werde ich flüssiger, auf die Welt zu schauen und die anderen werden es auch. Und dann kriegen wir den Raum, den größeren, von dem ich vorher gesprochen habe. Ich glaube, da ist das der zentrale Schritt.
Hm. Glaubst du denn, dass, jetzt frage ich mal ganz konkret, dass es hilfreich sein kann, gerade jetzt für Menschen, jetzt mache ich das mal ein bisschen größer, die jetzt nicht so vielleicht sich damit schon so viel beschäftigt haben, die vielleicht zum ersten Mal Kontakt damit haben, und dann redet man oder reden wir jetzt ja auch von, das ist Bewusstseinsarbeit, also da gibt's ja auch wieder ganz viele Stories, die da drauf liegen, ne? Also Bewusstseinsarbeit, also da gibt's dann die einen, die sagen, das ist eh nur Spirikram, und dann gibt's die anderen, die sagen, ich bin da total drin. Und ich glaube, irgendwie gilt es ja dann eben auch, zu überlegen, wie kann ich denn selber sozusagen eine Art innerer Leitfrequenz haben, um Menschen auch zum Beispiel einen Zugang dazu zu schaffen. Und jetzt nehme ich mal diese Unterscheidung, die du auch benutzt hast, nämlich Denken, Fühlen, Wollen, die ja fast sogar logisch nachvollziehbar ist. Und wenn jetzt jemand in Anführungszeichen zum ersten Mal damit Kontakt hat, dann denkt er, alles klar, dann muss ich das ja auch wieder nur separieren. Also wenn ich jetzt mein Denken separiert wahrnehme und mein Fühlen separiert wahrnehme und dann noch mein Wollen separiert wahrnehme, dann kann ich das ja so schön nebeneinander legen und dann brauche ich ja wieder irgendwie nur eine Art von linearer Gleichung, um dann irgendwie daraus irgendwas, weißt du, so im Sinne von, dann, wenn ich das daraus dann ableite, dann ist das die Lösung. Also, ja, zumindest in meiner Wahrnehmung, um jetzt das nochmal den Satz zu Ende zu führen, ist aber vielleicht sogar ja so eine Art von Zwischenschritt vielleicht ganz hilfreich und gleichzeitig den Leuten immer wieder klar zu machen, dass es eben nicht darum geht, das zu separieren, sondern am Ende irgendwie vielleicht auf, als unterschiedliche Dimensionen wahrzunehmen, die aber ja doch dann wieder alles eins sind. Ja, also irgendwie.
Naja, ich glaube, was du ansprichst, ist ja wie das Paradox von Transformation, nämlich, dass du den Start ja nur von dem Bewusstsein aus machen kannst, wo du gerade stehst. Das heißt, der Anfang ist ja immer vielleicht noch separierend oder da hast du immer halt deine, wo du jetzt gerade stehst, in deiner Entwicklung mit dem fangst du ja die Transformation an, da ist ja das Alte schon drin. Und gleichzeitig willst du damit aber einen ganz neuen Zustand erreichen. Also, und das ist eine Spannung, die ist ja systemimmanent. Mhm. Und ich glaube, jetzt so wie du es gerade beschrieben hast, wenn wir mal anfangen würden, dass wir, selbst wenn es separiert ist, wenn wir mal so ein Stück üben, mal bewusst, nehme ich mir mal einen Tag Zeit, da versuche ich mehr mitzukriegen, was findet denn kognitiv in mir statt. Dann habe ich eine Phase, wo ich mehr mal mit meinen Emotionen bin. Emotionale Intelligenz ist ja viel relevanter als kognitive Intelligenz in vielen Fällen. Das ist ja schon gut untersucht. Und dann nehme ich mir den Darm für mal interessant mit. Und dann gucke ich mal, wie frei ist denn mein Wille oder wie reduziert ist, wie weit weggeschoben ist der. So selbst wenn ich das am Anfang aus meinem separierten Verstandessicht mal machen würde, hätte das, glaube ich, schon einen Effekt. Und wenn wir Bewusstsein haben für die Einzelnen, dann fängt es an, sich zu synchronisieren, ohne dass wir das machen müssen, weil das ist ja die Krux, dass wir ja von so einem separierten Verstand ja denken, wir müssten das Transformierte machen. Aber das stimmt ja irgendwie gar nicht. Der Verstand kann ja gar nicht jetzt eine Synchronisierung von Denken, Fühlen und Wollen machen. Denn der schnappt sich das am Anfang aus dem alten Hybris von Verstand, denkt, er muss sich jetzt darum kümmern. Und wir können den, glaube ich, aus der Hybris nicht ausbringen, sondern wenn das Denken und Fühlen und Wollen mehr Raum kriegt, dann fängt ja an, im Nervensystem was anders zu sich zu synchronisieren. Dann löst sich ein Stück von der Fragmentierung auf, dann integriert sich mehr Trauma, dann werden wir flüssiger. Und dann übernimmt plötzlich eine andere Instanz in uns. Aber die können wir am Anfang gar nicht verstehen oder sehen, sondern da übernimmt eine andere Instanz von uns, die viel mehr unserer Essenz entspricht als der Verstand. Das ist der Verstand. Führt uns ja oft dazu, ein Leben zu führen, das relativ weit weg ist von dem, was uns eigentlich entsprechen würde. Und wir kommen da wieder hin. Aber die Frage bleibt, wie kann jemand, der so aus dem Verstand agiert und lebt, wie kann der das erkennen? Der kann es eigentlich nicht erkennen. Und trotzdem kann er sich auf den Weg machen. Aber da wird immer das drin sein, wo er gerade steht am Anfang. Mhm. Oder macht das Sinn oder ist das?
Ja, total. Ich will allerdings mir nochmal erlauben, an einer Stelle nochmal etwas weiter reinzugehen, weil ich glaube, das könnte sogar so eine ganz neuralgische Frage, ich sage jetzt mal vielleicht sehr pathetisch für unsere Zeit sein. Selbst wenn wir jetzt da so drüber reden, dann könnte man ja davon ausgehen, dass vielleicht irgendjemand auch noch zuhört und dann wäre jetzt die Frage, jetzt hört jemand mit dem Verstand zu. Und du sagst ja selber, das ist ja eigentlich genau das Thema. Wir begegnen. Und ich sage das jetzt mal, ohne uns beide zu überhöhen, aber das ist ja so eine Art von Wahrnehmung. Ich glaube, die teilen jetzt nicht wenige mit uns. Menschen hören tendenziell, weil gelernt, keine Ahnung, Aufklärung und name it, eher aus dem, bitte?
Schule,
genau, aus dem Verstand zu, weil denen das beigebracht wurde, weil das entsprechend incentiviert wurde, weil, wenn ich jetzt irgendwie noch 2-3 Jahre mehr in meinem Leben schon erlebt habe, mir im Grunde ja kontinuierlich erklärt wird, ja, das mit dem Fühlen, das kannst du mal machen, das ist irgendwie auch ganz nett. Aber irgendwie, ne, so am Ende ist entscheidend hier Kopf und so weiter, verstandesgemäße Entscheidungen. Und wie du auch schon sagst, das ist ja alles vorwärts und rückwärts erforscht mittlerweile in der Neurowissenschaft, emotionale und kognitive Intelligenz und Intuition und diese ganzen Begrifflichkeiten, die alle ja auch jetzt gar nicht mehr ungelernt sind. Also das muss man ja auch mal ganz klar dazu sagen. Also, ne, so. Aber trotzdem nochmal zurück zu der Frage. Jetzt hört jemand zu eben aus dem Verstand und sagt, ja, habe ich alles verstanden. Und dann kommt eben die Frage, und die wäre dann wahrscheinlich ja auch wieder aus dem Verstand, ja, was mache ich denn jetzt damit, Markus? Also habe ich alles verstanden? Also jetzt, ne, du sprichst ja auch die Menschen an, vielleicht auch in Organisationen, vielleicht auch irgendwie Leadership-Teams oder Menschen an neuralgischen Positionen, die halt wirklich unternehmensrelevante Entscheidungen treffen oder vielleicht auch gesellschaftlicher Ebene. Also es sind Menschen, die in Gesellschaften gerade irgendwo in neuralgischen Positionen stehen, die ja in Anführungszeichen vor der Herausforderung stehen, Antworten liefern zu müssen. Mhm. Ne? Und da eben auch wieder dieses berühmte, also irgendwie einfache Antworten auf unglaublich komplexe und ich würde auch sagen so verwickelte Herausforderungen und Probleme, wo es einfach keine einfachen Antworten drauf gibt. Und wo ja zum Beispiel auch die Tatsache, dass man dann sagt, naja, sie wollen auf ein unglaublich komplexes Problem eine einfache Antwort haben, die kann ich ihnen aber nicht liefern. ja dann das auch wieder von Menschen gehört wird, die das dann in Anführungszeichen gar nicht verstehen. Also wo ich dann die Frage stelle, was ist denn zum Beispiel auch jetzt aus deiner Perspektive so eine Opener-Frage oder vielleicht auch irgendwie eine Art von, ich weiß gar nicht, Geschichte oder ein guter Einstiegspunkt, um die Leute mehr und mehr auch darüber bewusst werden zu lassen, dass jetzt nur mit dem Verstand zu hören und aus dem Verstand eine Antwort zu suchen vielleicht nicht mehr hilfreich ist oder dass das vielleicht genau dieser sogenannte Tipping Point ist, von dem ich vorhin gesprochen habe. Also was ist da so, hast du da irgendwie eine Idee oder hast du, wie gesagt, diesen ultimativen Zaubertrank in der Tasche, den du dann Feenstaub, keine Ahnung, in den Raum schmeißt, damit auf einmal alle erleuchtet sind und denken, ach, jetzt habe ich es verstanden?
Ja, nee, ganz sicher nicht, aber also ich glaube, verstehen ist ja erstmal toll, weil es irgendwie Spaß macht oder energetisiert und dann ist mir was anderes klar. Das ist ja so eine Anfangseuphorie im Verstehen drin. Das heißt, die ist ja gut und die können wir auch nutzen. Aber dann ist es, glaube ich, gut, die Anfangseuphorie zu überwandeln in den nächsten Schritt und der ist für mich ist Kompetenzaufbau. Also verstehen ist ja das eine, da ist mir was klar, das ist ja super. Aber verstehen hilft uns ja ganz wenig. Also verstehen ist ja, Verständnis ist wichtig, aber verstehen ist überschätzt, glaube ich. Aber beim Verständnis ist ja auch das Herz mit dabei und so, da ist Verständnis ist was anderes. Wenn ich ein Verständnis für meinen Kollegen habe, ist was anderes, wie wenn ich den verstehe. Und das Verstehen ist ein guter Anfang. Und dann brauche ich aber eine innere Kompetenzentwicklung und das ist Arbeit. Da, ich glaube, das ist der Tipping Point, von dem du sprichst, ist, dass wir Kompetenzentwicklung, über die ja eh alle ganz viel sprechen, aber vielleicht ein bisschen mit einer limitierteren Sicht auch. Aber ich glaube, an der Stelle ist Kompetenzentwicklung elementar und die braucht Arbeit und Zeit. Und das ist für mich der neuralgische Punkt. Da muss ich investieren in meine Kompetenz, dass ich mein Denken mehr mitkriege. Da muss ich in meine Kompetenz, mein Fühlen mehr mitzukriegen, investieren. Und ohne Kompetenzaufbau werden wir nichts anderes machen. Das Verstehen wird nicht viel verändern. Kompetenz, Bewusstseinskompetenz würde viel verändern. Ich glaube, das ist für mich der Tipping Point. Und das ist natürlich die Frage, wie schaffen wir es, da über den Tipping Point zu kommen? Das finde ich relevant.
Also ich finde, genau, also ich glaube, dass es, also was mir jetzt spontan einfällt zu dem, was du sagst, zum einen finde ich, da ist ja durchaus das Englische manchmal ganz schön, nämlich so dieser Unterschied zwischen Knowledge und Knowing. Also ich kann ganz viel intellektuelles Wissen anhäufen und auch zum Beispiel über Integral als fast sogar Ideologie, da kann ich jetzt viel lesen und kann irgendwie die Spiral Dynamics, Farben hoch und runter tanzen und gleichzeitig könnte man sagen, nichts verstanden haben, nämlich im Sinne von Knowing, also nichts im Grunde eben tatsächlich so verinnerlicht haben, dass es nämlich gerade zum Beispiel ja auch bei den ganzen Reifegraden oder Levels oder Entwicklungsstufen ja nicht darum geht, jetzt zu sagen, ah, du bist rot, grün, gelb oder sonst irgendwas, sondern zu sagen, okay, alles ist immer irgendwie da und die Frage ist, wie kann ich gerade mitkriegen, an welcher oder welche Dynamiken vielleicht gerade im Raum sind und das ja nicht nur im Raum im Sinne von irgendwie sphärischen Dingen, sondern im Raum von, im Sinne von Menschen, die da sitzen und auf welchen Entwicklungsstufen die hängen und auch bei Entwicklungsstufen merkt man, finde ich zumindest auch ganz häufig, dass immer sofort, wenn man das nicht entsprechend in einen Kontext setzt, sofort daraus abgeleitet wird, okay, die einen sind schlauer als die anderen und auch das ist ja gar nicht die Idee dahinter.
Und das kann ja in 5 Sätzen kann das ja variieren schon.
Richtig.
Also, es ist ja nicht jemand ist blau, sondern im Moment ist vielleicht, weil er Angst hat oder regrediert ist oder in der Unsicherheit ist, sucht er händeringend nach mehr Stabilität und man könnte sagen, er spricht dann aus blau raus, weil er das sucht und gerade braucht. Und in einem anderen Punkt ist er ganz orange und ganz offen, weil er sich da sicher fühlt und da will er irgendwie Sparring-Partner und Brainstorming und eine coole Idee haben. Und wenn er persönlich getriggert ist, kommt plötzlich das Rot im dritten Satz raus, weil er dort irgendwie einen Ärger hat und irgendwie einfach nur zurückschießen will gerade. Und das ist ja nicht, ist ja nichts Fixiertes, deswegen heißt es ja Dynamic und nicht Schublade, weil das eine hohe Flüssigkeit hat. Und gerade dann braucht es ja eine Kompetenz, dass ich bei jedem Satz höre oder bei jeder zwischen den Sätzen, bei jedem Zwischenton höre, welche Entwicklungsstufen sprechen denn da gerade. Das ist jetzt nicht eine, der ist so, sondern das ist ja viel, viel zu unterkomplex.
Und jetzt, und das war das der weitere Gedanke, nämlich neben diesem Knowing und Knowledge und Knowing, und du sprichst von Kompetenz, und ich weiß auch, dass zum Beispiel in Settings, in denen wir schon zusammen waren, manchmal so der Begriff Kapazität nochmal eine ganz andere Strahlkraft hat, weil er nämlich, also Kompetenz auch ja wieder als Wort, als sprachliches Muster sozusagen auch wieder belegt ist, weil Kompetenz ja ganz häufig, okay, das ist eine Methode, da muss ich mich halt hinsetzen, dann lese ich halt irgendwie eine Art von Anleitung und dann muss ich die halt auswendig lernen, dann kann ich die ein bisschen trainieren und dann habe ich diese Kompetenz.
Ja. Und Kapazität. Deswegen habe ich ja von Bewusstseinskompetenz gesprochen und nicht von Methodenkompetenz. Das ist ein großer Unterschied. Aber es stimmt, vom Wort her assoziiert es das leichter.
Ja, genau. Und ich wollte, genau, deswegen sage ich ja Bewusstseinskompetenz, und da ist ja manchmal auch wieder die Frage, okay, ne, das eine ist, was du sagst, das andere ist das, was die Leute hören und was sie daraus machen. Und wenn wir jetzt wieder von dieser Bewusstseinskompetenz an der Stelle sogar mal ganz konkret ausgehen, dann ist ja, wenn ich dir aus einem inneren Zustand, also durch meine Brille, was ja im Integralen auch ein neuralgisches Wort eigentlich ist, durch meine Brille zuhöre und Kompetenz bei mir gelabelt ist, okay, ich muss da irgendwie auf Blau, Orange oder irgendwie auf jeden Fall irgendwas antrainieren und dann kann ich das halt, dann kann ich das sofort in die Anwendung bringen, dann ist ja eben genau der Begriff Kompetenz in mir, stellt sich ja ganz anders dar, als so wie du ihn in Anführungszeichen gemeint hast.
Ja.
Und was ich damit meine, ist nur, wenn man das vielleicht manchmal ersetzt, und das ist jetzt auch vielleicht gar keine Frage, sondern eher so auch vielleicht ein Erfahrungswert, indem man den Begriff Kapazität benutzt, ist schon mal so wie so eine Art Bruch im Zuhören, weil die Leute dann denken, hä, Kapazität habe ich in dem Zusammen noch nie gehört, weil Kapazität ist ja meistens irgendwie was, okay, ich kann in einen Raum, keine Ahnung, so viele Kartons reinbringen, dass halt das Volumen oder das die Kapazität des Raumes. Und vielleicht ist es dieses Bild sogar auch ganz schön, weil genau darum geht es zum Beispiel für mich, dass es bei dieser Arbeit ja eher darum geht, zunächst erstmal seine innere Kapazität zu kultivieren, also diesen Raum quasi so groß zu machen, dass ich in der Lage bin, zum Beispiel ja auch völlig unterschiedliche Dynamiken, die du ja auch beschrieben hast, überhaupt erstmal in mir zu halten, bevor selber mein Pferd losgaloppiert, weil ich meine, ich bin ja auch nur ein Mensch und habe ja auch irgendwie eine Art von Geschichte und Sozialisation. Und wenn ich ja sozusagen meine eigenen Dynamiken in mir schon gar nicht mitkriege, dann ist ja eigentlich genau das, dann bin ich ja sozusagen der natürliche Verstärker von dem, was im Raum sowieso passiert.
Ja.
Und deswegen, genau, ist eben die Frage, die Einladung Menschen, zum Beispiel eben auch wieder, jetzt kommen wir mal zu Leuten, die vielleicht an neuralgischen Positionen oder neuralgischen Rollen sind, zu sagen, okay, wie kannst du eigentlich deine eigene innere Kapazität sozusagen kultivieren oder sogar erweitern, dass du überhaupt erstmal in der Lage bist, das, was du da auch gerade beschrieben hast, alles im Raum wahrzunehmen, nämlich alleine schon in einer Person, aber wenn jetzt mal zum Beispiel 10 Leute im Raum sind, dann würde ich ja sagen, dann ist zum Beispiel ja auch mit der integralen Sicht gleich darauf und mit dem Bewusstwerden, was da auch drinsteckt, der Komplexitätsgrad erstmal nochmal viel höher, weil jetzt sehe ich ja noch mehr und stelle mir ja noch mehr die Frage, okay, wie kriege ich denn das jetzt gerade sortiert oder moderiert, wenn irgendwie der eine in seiner, nehmen wir mal den Begriff, Traumastruktur rot gerade irgendwie in die eine Richtung läuft und irgendwie 2 Leute im Raum sind, die gerade mit ihrer Traumastruktur auf blau in die andere Richtung laufen, ne, und irgendwie dann, wie gesagt, schon sagt, also im Raum der Komplexitätsgrad so hoch wird, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was ich machen soll.
Ja. Also erstmal finde ich das super, eine super Metapher zu sagen, Raum schaffen oder wie viel passt denn da in meinen Raum rein, wie viel groß ist der, dass es im Kern darum geht, den Raum, den inneren Raum, Bewusstseinsraum in Anführungsstrichen, größer zu machen, dass das eigentlich das Anliegen ist, das wesentliche Anliegen ist. Das macht für mich total Sinn. Und da wären Bewusstseinskompetenzen zu arbeiten, wäre der Weg dorthin, und was du benennst, ist das Ziel. Und vielleicht macht es Sinn mit dem Ziel, also in der Kommunikation, du suchst ja auch, wie kriegen wir das gut vermittelt, macht es da Sinn, erstmal das Ziel oder das Anliegen zu vermitteln, zu sagen, ja, da haben wir mehr Raum oder mehr Kapazität oder unser Schuhkarton wird größer, der Innere, dann passt da mehr rein, das kann ich gut nachvollziehen, dass das eine gute Art ist, das erstmal zu kommunizieren und vielleicht Lust macht, dann auch dran zu arbeiten, weil der Raum wird ja nicht durchs Benennen größer, sondern der wird durch Kompetenzaufbau größer. So, und aber erstmal das Lust drauf zu machen, was dann möglich wäre.
Jetzt stelle ich dir eine bisschen provokative Frage und muss auch ein bisschen schmunzeln. Jetzt sprichst du von, das ist das Ziel. Jetzt will ich an der Stelle doch durchaus mal etwas trennschärfer bleiben. Der Unterschied zwischen Intention und Ziel.
Ja.
Also ich bin in einer Fortbildung gewesen und auch gerade noch, wo es zum Beispiel da nochmal ganz spannend war. Also wenn ich das als Ziel formuliere, dann wird der Raum interessanter wahrscheinlich wieder klein. Wenn ich das eher als Intention betrachte, also wie so eine Art Leitfrequenz, dann wird der Raum groß. Das heißt also Ziel, und das ist jetzt ja keine Wortklauberei, ist eher wieder so, ich habe ein Wollen da drin. Also ich möchte, dass das jetzt hier alle total erleuchtet sind und irgendwie auch mit mir natürlich gazellengleich durch einen Bewusstseinsraum tanzen. Mhm. Jetzt machen die das nicht.
Ja.
Ist ja doof, könnte man sagen. Und wenn es aber eher eine Intention ist, also so, okay, ich habe eine Intention, wie kann ich zum Beispiel diesem Raum irgendwas ermöglichen oder so? Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Unterschied. Aber jetzt auch nicht wieder linear, wenn dann, sondern eher nochmal eine andere Einflugschneise vielleicht oder eine andere Dimension. Ja. Dann gibt man diesem Raum eher wie so eine Art Chance, das zu tun. Und die Entscheidung, ob der das macht oder nicht, also gleich, ob die Menschen das in dem Raum machen oder nicht, die treffen sie sowieso immer selbst. Und automatisch kann da vielleicht viel mehr entstehen, ne? Also wenn man jetzt nicht von Zielorientierung und Zielsetzung spricht, sondern eher von so Intention und Leitfrequenz.
Also ja, genau. Ich habe ja gerade nochmal versucht, so von dir eingeladen zu überlegen, wie schaut jemand, der noch in dem Verstandeswelt ist, da drauf und wie müssen wir für den eine Sprache finden? Mhm. Dass er sich auf den Weg macht. Und da kam mir das Wort Ziel, weil das dort, glaube ich, irgendwie gut anschlussfähig ist. Leichter. Außerdem, wenn man da draußen ist, wenn man im Bewusstseinsraum ist, würde ich auch, sonst verwende ich das Zielwort ja auch nie. Also für mich macht es tatsächlich, wie du sagst, Ziel wenig Sinn. Das war jetzt nur so aus dem, ich versuche mich mal da rein zu versetzen, in jemand, der dann noch in so einem mentalen Bild ist. Da macht vielleicht Intention, weiß nicht, ob was das dann bedeutet, in der Perspektive. So daraus kam das, glaube ich.
Ja, aber das finde ich jetzt gerade zum Beispiel total spannend, weil ich glaube, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn man jetzt mal in Anführungszeichen in die Rolle geht, in der wir vielleicht beide auch sind und jetzt nicht vermessen klingen zu wollen, aber dann ist es vielleicht ja auch interessant, dass welche Sprache benutzen wir, um eine Anschlussfähigkeit zu haben und was ist eigentlich meine innere Haltung in dem Sinne. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass ich für mich selber, wenn ich mich natürlich mit diesem Thema integral und was auch alles damit zu tun hat, beschäftige, zu verstehen, okay, ich für mich selber, vielleicht in meiner Rolle als Moderator, habe eine Intention formuliert, aber gar nicht den Anspruch, dass ich jetzt jedem erstmal erklären muss, was der Unterschied zwischen Intention und Ziel ist, sondern ich kann draußen, in Anführungszeichen oder in dem Raum, gut mit so Begriffen wie Ziel und alles, was es da gerade braucht, arbeiten. Es ist aber irgendwie ein deutlicher Unterschied, ob ich jetzt innerlich in der Haltung auch sitze und sage, mein Ziel ist so und so, das wäre ja wieder so das Wollen und oder ob ich da sitze mit, ich habe hier eine Intention, ich habe hier von einer Art von innerer Leitfrequenz und das ist ja auch sowas, was den inneren Raum oder die Kapazität ausmacht, glaube ich. Ja. Von dem sprichst du ja auch immer. Und gleichzeitig kann ich gerade gut eben Begrifflichkeiten benutzen, um Leuten überhaupt erstmal eine Chance zu geben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, um auch nochmal den Begriff des sogenannten Tipping Points wieder in den Raum zu bringen. Weißt du, an welchem Punkt kippt das auch? Weil ich glaube, dass das auch ein ganz schmaler Grat ja häufig ist. Ne? So dieses, wann gehen Leute eben diesen nächsten Schritt mit? Zu verstehen, und jetzt wie gesagt nicht nur verstandesgemäß, das kann mir helfen. Und wo kippen sie auch wieder sozusagen auf die andere Seite zurück?
Ja, sagen, und dann passiert gar nichts mehr. Das braucht man nicht, das hilft uns nichts, genau.
Ja.
Ja, genau. Ich finde das gut, das zu trennen. Was ist denn meine eigene Haltung? Und so, und da wäre ich ja bei dir zu sagen, wir gehen mit der Intention in den Workshop, aber nicht mit dem Ziel. Sage ich gleich noch ein bisschen was dazu, weil ich das auch spannend finde noch. Aber dass ich dann nicht aus meiner eigenen Haltung eine Sprache machen muss, sondern die Sprache muss ja dann für die Leute sein, die da im Raum sitzen, dass es für die Sinn macht. Das ist, glaube ich, wichtig, erstmal zu unterscheiden.
Ja. Ich glaube übrigens auch, wo du das gerade nochmal so erwähnst und nochmal, ich wollte dich jetzt auf jeden Fall einladen, weil du sagtest ja, du willst noch was dazu sagen. Ich glaube übrigens, dass an der Stelle das ja ein limitierender Faktor werden kann in mir. Also so, wenn ich im Grunde nämlich vielleicht auch denke, ich habe jetzt ja hier mir auf die Fahne geschrieben, so wahnsinnig integral unterwegs zu sein und daraus so einen linearen missionarischen Auftrag ableite. Also so jetzt, alle müssen jetzt irgendwie total begeistert
irgendwie durch den Raum tanzen, wenn sie das Wort hören und ich ihnen die frohe Botschaft verkünde, sondern für mich ist integral an der Stelle ja auch, nämlich das wieder loszulassen und zu sagen, es ist mir sogar fast egal, wie die das labeln. Also ob das jetzt integral heißt oder nicht, ist mir eigentlich auch egal. Hauptsache, in Anführungszeichen, weißt du, so, es sorgt irgendwie, dass Bewegung in den Raum kommt, um das jetzt mal so offen auszudrücken.
Genau. Also bin ich total dabei. Ich hatte so einen kleinen Alarm vorher, als du da gesprochen hast, wo du gesagt hast, naja, dann mit dem Ziel, dann wäre es ja schon wieder mein Wollen.
Ja.
Das wäre dann nicht gut. Und für mich, da wäre ich, dass das ja noch komplett oder noch weiter weg und noch schwieriger, unser Denken bewusst zu kriegen, ist ja fast noch näher, als unser Wollen bewusst zu kriegen. Und ich glaube, da müssten wir auch als Trainer sehr aufpassen damit, dass wir unseren Wollen nicht wegdrücken, sondern das erstmal bewusst machen. Und wenn wir wollen, dass was rauskommt, dann geht es dann darum zu sagen, ja, das, wie es er will, das ist schlecht, das soll man nicht. Sondern dann ist es ja erstmal wichtig zu merken, ja, ich will auch was, dass wir eine Bewusstseinskompetenz haben zu dem, was wir wollen. Und dann können wir es immer noch transzendieren. Aber wenn wir es schon gar nicht bewusst haben, sondern das vorher schon wegschieben als inadäquat, dann bleibt ja das, was wir wollen, unbewusst noch hängen irgendwo. Und kriegt auch Effekt. Das ist, glaube ich, wichtig.
Total.
Im Thema Ziele, weil das ist ja gut, auch, dass wir uns nochmal, also ehrlich bewusst sind. Ja, was will ich denn da eigentlich tatsächlich? Und dass da ehrlich mit mir bin, auch wenn ich es methodisch oder aus einer Metaperspektive gar nicht gut finde, aber vielleicht will ja ein Anteil in mir was und dann braucht er auch noch Aufmerksamkeit.
Um jetzt nochmal zu bleiben, und du hast ja so viele Settings, wie ist es bei dir? Wie gehst du damit um? Also wenn du jetzt da sitzt und jetzt hat irgendwie ein Raum und da sitzen dann ja auch, wie gesagt, Menschen, die jetzt auch an neuralgischen Stellen sitzen und sich so als klassische Entscheider irgendwie natürlich auch selber wahrnehmen und auch im besten Falle diese Rollen ja in ihrer Organisation und in der Gesellschaft haben. Jetzt kriegst du gerade irgendwie dein eigenes Wollen mit. Und gleichzeitig hat der Raum aber irgendwie eine Erwartungshaltung von, ah ja, wir haben hier eine Agenda und so weiter, ist der nächste Themenpunkt. Wie machst du das, wenn ich mal ganz offen fragen darf? Ja,
das finde ich eine super Frage. Könnte ich mir selber nochmal ein bisschen was bewusster machen dadurch. Ich glaube, also manchmal ist dann, dass ich merke, mein Wollen hat eine Kraft, und es ist gut, es in den Raum zu bringen, weil es was irgendwie in eine Richtung lenken kann. Also in dem Wollen ist ja viel Kraft drin. Und manchmal braucht ein Workshop die Willenskraft auch von dem Trainer oder von dem Begleiter, weil dort Orientierung dadurch entsteht, auch für die anderen. Selbst wenn sie das nicht wollten, aber wenn das eine starke Willenskraft ist, dann gibt der Orientierung und kann was voranschieben. Und dann gibt es einen ganz feinen Grad und manchmal merke ich, boah, ich will hier was. Ich hätte gern, dass die sich jetzt mal verstehen oder dass die mal kooperativer miteinander sind oder mehr fürs Unternehmen denken und nicht so aus ihrer Ego-Perspektive agieren. Da will ich was. Wo ich merke, wenn ich das jetzt reinbringe, dann machen die zu, weil dann ist es zu viel oder zu weit weg von dem, was möglich ist. Ich will es zwar, aber ich merke, das verschließt was. Und das ist dann wie so ein Schmerz in mir zu sagen, von dem das Wollen muss ich loslassen hier. Also ich habe oft im Workshop einen Schmerz, so, wo ein Teil von mir was will und ich merke, das geht nicht. Und dann gibt's wie so ein Schmerz, wo ich mich von dem Willen verabschiede und merke, nee, das geht nicht. Und manches Wollen, das in mir auftaucht, ist wichtig, weil es eine Kraft oder einen Impuls oder eine Bewegung reinbringt. Und das ist, glaube ich, viel Erfahrung, Feinheit, Bewusstseinsarbeit, dass sich das zu unterscheiden. Aber nicht den Willen ganz wegzumachen, weil da ist ganz viel drin. Aber glaube ich, das ist der Grad, den es da braucht. Weiß nicht, ob das zu deiner Frage.
Ja, total. Ja, genau. Also ich war, das war eigentlich, war genau die Frage, die ich hatte. Nämlich auch hier auf der einen Seite und sich selber, ja. Also wir sind alle auch nur Menschen und haben irgendwie auch, ne, also angefangen von guten und schlechten Tagen bis hin zu Situationen, wo wir da sitzen und sagen, ah, ich habe so eine Klarheit, was es gerade braucht. Und dann gibt's aber auch, und im besten Falle stimmst du mir da ja zu, sitzt man, Mann, oder ich sag jetzt mal in dem Falle auch ich, und denkst so, Ja, jetzt würde ich gerne mal kurz auf Pause drücken, im wahrsten Sinne des Wortes. Würde gerne irgendwie mal eine halbe Stunde erstmal eine Reflexionsschleife selber machen, um mich selber zu sortieren, weil ich selber gerade so unklar bin. Wenn man dann noch manchmal zu zweit oder so im Raum ist, dann wird es vielleicht noch unklarer, weil natürlich da noch mal eine andere Wahrnehmung da ist. Und in einer idealen Welt könnte man das tun. Und jetzt meine ich nicht, dass es nicht gar nicht geht, aber das ist natürlich jetzt auch ja eine Intervention, die kann man jetzt ja nicht ungefähr 10-mal am Tag anwenden. Du kannst ja nicht 10-mal am Tag sagen, ah, das ist gerade alles ein bisschen komplex hier, ich müsste mal eine Pause machen und mich jetzt gerade erstmal 20 Minuten sortieren, sondern
Tendenz zunehmend sozusagen mit dem, was gerade in der Welt passiert.
Genau, und deswegen war und jetzt zu deiner Frage, ob das die Frage war, genau, wie wichtig es eigentlich ist, auf der einen Seite, und da sind wir wieder bei dieser inneren Kapazität, das mitzukriegen und vielleicht so eine Art dann doch vielleicht schon Trainingseffekt, würde ich auch sagen, oder wie du auch sagst, Erfahrungseffekt zu haben. Ah, ich kriege das mit und kriege das jetzt gerade in mir nochmal ein bisschen besser sortiert, um, und das ist ja nun mal dann so, einem Raum oder einer Gruppe von Menschen irgendwie doch nochmal eine Art von Impuls zu geben, damit ja irgendwie ein Entwicklungsschritt irgendwie auch möglich ist, ne? Und also deswegen, das ist das, worüber ich jetzt gerade auch so in Anführungszeichen laut über nachgedacht habe und mir eine Situation oder Situationen vor Augen geführt habe, wo ich eben auch diesen Unterschied kenne zwischen, ah, alles ist klar und natürlich ist die nächste Frage oder der nächste Impuls sofort sowas von auf dem Punkt, dass da irgendwie richtig was entstehen kann. Und manchmal ist die Frage auch so, dass es eher noch dafür sorgt, dass der Raum noch viel kleiner wird und dann eben, ne, ich mehr oder weniger auch nur als Beobachter dabei sitze und mich gerade frage, was passiert hier gerade? Und was kann ich jetzt eigentlich gerade tun, in Anführungszeichen? Ne?
Genau. Das sind, glaube ich, zwei spannende Themen, die da für mich gerade auftauchen. Das eine ist die Frage, um bei nochmal den Anschluss an dich zu machen mit dem Schuhkarton, wie groß ist der Schuhkarton für uns? Also, wie groß ist der Raum, den ich für mich habe, als Moderator in einem Workshop meinen eigenen Prozess stattfinden. Wenn mein Karton für mich zu klein ist, dann komme ich in eine Überforderungssituation mit mir selber. Weil dann bin ich desorientiert oder so unsicher in der Situation. Deswegen muss ja unser Karton für uns selber erstmal größer sein. Weil dass ich möglichst viel auch von dem, dass es eine Enttäuschung ist, was gerade möglich ist, irgendwie, dass ich das prozessieren kann, dass ich damit mit dem, was ich gerne hätte, irgendwie klar komme ich ein Schmerzen, was von einer Idee, von einer Hoffnung mich verabschieden kann in dem Workshop-Prozess, ohne dass es den ganzen Prozess total überlagert, so dass mein Raum für mich groß genug ist, dass ich mich prozessieren kann, während ich die ganze Gruppe prozessiere. So, das ist, glaube ich, wichtig, dass wir nicht nur der Schuhkarton für die Gruppe groß ist, sondern auch für uns selber, glaube ich, das braucht's da an der Stelle. Und dann ist nochmal, das ist so ein bisschen eine große Meta-Schema, dass ja in dem Mentalen immer noch drinsteckt, ist ja auch geprägt aus einem mechanistischen Weltbild, das ist ja eng miteinander verflochten, dass wir immer noch denken, wir müssen was tun, damit was besser wird. Das denken wir ja als Moderator auch manchmal. Was brauche ich eine Intervention? Jetzt muss ich was tun, weil die Situation verfahren ist. Oder die Führungskraft fragt sich, ja, was mache ich jetzt damit? So, das ist für mich aber Ausdruck von einer mechanistischen Sicht auf die Welt. So ein Update davon wäre zu sagen, dass wenn der Raum größer wird, der Schuhkarton von allen Beteiligten oder von vielen Beteiligten größer wird, dann kommt, und das ist jetzt ein schwieriger Begriff, dann entsteht mehr Raum auch für evolutionäre Intelligenz. Wo es eine Synchronisierung gibt, wo was bewusster oder klarer wird, wo wir was plötzlich spüren, das ist dran jetzt, ohne die Frage, was mache ich denn jetzt aus so einer Not raus oder mit so einer mechanistischen, wenn ich das mache, dann kriege ich das Problem weg. Oder so, sondern dass durch den Raum plötzlich mehr evolutionäre Intelligenz in ein Team oder in den Menschen eindringen kann und wir aus dem raus mehr synchronisiert mit dem Ganzen gute Entscheidungen treffen, gute Handlungsstränge machen. Und das gilt natürlich auch für uns als Moderator, dass wir irgendwie schauen, wie ist der möglichst große Raum, vielleicht erstmal durch uns oder natürlich im besten Fall durch alle, dass wir nicht dann überlegen müssen, was muss ich denn jetzt tun, um den Workshop zu retten, sondern zu sagen, okay, da gibt's eine evolutionäre Intelligenz und die kann auch heißen, erstmal sind alle turbo frustriert von dem Tag, weil alle merken, so geht's nicht mehr und alle haben keinen Bock mehr anschließend und dann erwacht aber was, wo es dann plötzlich einen Ruck gibt und sagt, hey, so können wir nicht mehr weitermachen. Was heißt denn das jetzt eigentlich? So, dann ist da eine evolutionäre Intelligenz drin, die wir oft aus unserer Kompetenz und dem Machen müssen, vielleicht sogar abmoderieren würden. Das ist das Wichtigste, was entstehen kann vom Workshop, unterdrücken wir dadurch, weil wir irgendwie kompetent und wirksam und so ein Bild haben. So, das ist, finde ich, auch nochmal einen ganz wichtigen Grad. Und trotzdem bin ich auch bei dir, sollten wir jetzt nicht nur desorientiert drin sitzen die ganze Zeit, aber so da müssen wir auch schauen, dass wir den Raum nicht zu klein machen durch unsere professionell sein wollen.
Ich würde da gerne nochmal bleiben, weil ich das auch spannend finde. Zum einen möchte ich gerne nochmal einen Begriff mit reinbringen, den du ja geprägt hast und der mich auch sehr geprägt hat und der ein bisschen quer daherkommt. Spannungsbeinhaltungskompetenz. Also im Grunde nämlich auch da, wir sprechen ja gerade darüber, jetzt sitze ich da und wir bleiben vielleicht mal genau bei diesem Setting. Als Moderator, als Trainer oder in welcher Rolle ich da auch immer jetzt gerade beschrieben werde und merke, okay, da ist jetzt gerade richtig Spannung im Raum und dann, ne? Nehmen wir mal in so einem Bild bleiben, genau. Dann ist ja das erste Mal, okay, wie sehr bin ich eigentlich gerade in der Lage, diese Spannung gerade in mir zu halten? Aber jetzt nicht im Sinne von, ich drück die weg, sondern ich kriege die voll mit und merke vielleicht sogar auch, was die gerade mit mir macht und dass daraus natürlich ein Denken, Fühlen und auch ein Wollen entsteht. Und im Zweifel das einfachste Wollen ist, ich will hier weg. Das andere Wollen ist vielleicht, kann man das jetzt bitte wegmachen, damit das jetzt hier gerade wieder irgendwie alle sich in den Arm nehmen und im Grunde wieder eine ganz harmonische Veranstaltung wird. Deswegen Spannungsbeinhaltungskompetenz auf der einen Seite, das mitzukriegen und wie du auch sagst, und trotzdem aber auch in dem Spannungsfeld sitzen zu bleiben, nämlich, und ich würde es jetzt fast so beschreiben wie, okay, ich vertraue darauf, dass da jetzt irgendwie eine evolutionäre Intelligenz des Lebens ja auch wirkt. Und trotzdem, und das ist für mich übrigens ja auch das Integrale, braucht es jetzt irgendwas in dem Raum. Und jetzt nur da sitzen, im Zweifel in der Stille und nichts sagen, wissen wir beide, kann jetzt eine Intervention sein, muss aber nicht immer die passende.
Nicht immer die richtige.
Genau. Und jetzt frage ich dich immer ganz konkret, vielleicht hast du sogar eine Situation vor Augen, die du, und da müssen ja jetzt keine Namen genannt werden, wo du sagst, okay, genau das war so eine Situation und das war zum Beispiel meine Art, damit umzugehen. Oder wie gehst du damit um? Wie gibt's da irgendwie sowas, wo du sagst, okay, das ist irgendwie, wenn ich das bei mir mitkriege, dann ist das zum Beispiel etwas, wo ich für mich festgestellt habe, das hilft mir dann oder hilft auch dem Raum, um jetzt mal bei diesem Bild zu bleiben.
Also ich kann ja mal anfangen, so den Prozess in mir ein bisschen mehr zu untersuchen, der dann stattfindet. Weil, um das auch noch als Einstieg zu präzisieren, was heißt denn evolutionäre Spannung? Also klingt ja so ein bisschen groß und abstrakt. Das ist ja eigentlich, kriegst du ja oft ein Gefühl von dem, was du dem Team zutraust. Dann merkst du, boah, die Leute sind irgendwie cool, die könnten ja wahnsinnig inspiriert sein, die könnten ganz viele Innovationen machen, die könnten Spaß haben bei der Arbeit, die könnten ihre Mitarbeiter begeistern, die könnten richtig für einen Aufbruch sorgen. Irgendwie, man spürt ja in Teams, auch in Führungsteams, was die für einen Möglichkeitsraum hätten. So. Und irgendwie schimmert der ja immer wieder durch, wie die reden und so. Und dann gibt's ja dann Phasen, wo die dann irgendwie wie 3 Stufen kleiner sind von dem, was die sein könnten. Ja, dann nimmt jeder jedes Wort krumm, ist mit anderen frustriert, ist ärgerlich und wo du denkst, boah, wenn die so sind, werden die das nicht schaffen, was da möglich ist. Und da gibt's in mir natürlich erstmal wie so eine Enttäuschung. Also, dass die das, was die sein könnten, nicht gerade den Raum zaubern können, sondern halt irgendwie was viel Spannung und Stagnation und Frustration und so produzieren gemeinsam. Und dann erstmal mit dem eigenen Prozess zu sein, ah, da gibt's eine Enttäuschung, ich hätte gern, dass es anders ist, ich mag das nicht, wie die sind gerade. Mhm. So, die ganze innere Dynamik erstmal irgendwie, dass die im Raum sein darf. Weil sonst ist ja eigentlich, resignierst du und dann beziehst du dich halt entweder drauf, wie die gerade sind und versuchst dann irgendwie noch das Beste zu machen und machst noch ein paar Maßnahmen, Spiegelstriche irgendwie, mit wo sich gerade noch so faul drauf einigen können. Dann wirst du ja ganz mit dem mitgehen, wo die sind und wirst irgendwie dein Bild, wie die sein könnten, irgendwie aufverraten oder weggeben. Oder du bleibst mit ihm, wie die sein könnten, und bist die ganze Zeit frustriert und resigniert, wie die sind, und würdest dann am liebsten aus dem Raum gehen. So, und die Kompetenz heißt ja irgendwie, ich fühle nach wie vor, was die machen können. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, aus dem muss ja dann die Intervention kommen. Und ich habe ganz viel Verständnis und Liebe, dass die jetzt gerade an einem völlig anderen Platz sind. Dass es denen gerade nicht gut geht, dass die viel Angst haben, viel Unsicherheit, viel Orientierungslosigkeit. Und das erstmal zu fühlen, was findet denn dort gerade statt, an dem Punkt, wo die so weit weg sind von dem, was da möglich wäre. Und wie kannst du dort mit ihnen liebevoll sein und zu gucken, was braucht es denn? Was braucht es denn wirklich an dem Punkt, wo die gerade sind? Und das kann tatsächlich ja manchmal auch einfach eine Orientierung zu sein. Oft braucht es dort ja eine Orientierung zu sagen, ich würde es so machen. Was man eigentlich aus dem integralen, also aus dem Beraterkontext eigentlich fast nie macht, sondern sagen, die Antwort muss dort kommen. Aber wenn die in so einem schwierigen, fragmentierten Punkt sind, dann braucht es manchmal einfach nur eine Orientierung, wo sie sagen, ah ja, stimmt, irgendwie, das macht Sinn. Mhm. So können wir es machen, das ist jetzt ein guter nächster Schritt oder so. Das heißt, dann braucht es auch manchmal ganz konkret, also dann ist ein konkreter Vorschlag, wie es weitergehen könnte, die beste Intervention. Manchmal an so einer fragmentierten Stelle, dass sie sich auf was einigen können, auf was beziehen können und wieder eine kleine Mini-Perspektive in dem haben. Aber gleichzeitig braucht es irgendwie ganz viel Verständnis auch, wo die sind. Und ich glaube, jetzt, wenn ich so konkrete Kontexte durchgehe, ist für mich oft auch eine gute Intervention, anschließend Einzelcoachings anzubieten bei den Personen, die dort am neuralgischsten beteiligt sind. Oft ist ja die Traumatisierung von 2-3 Menschen in einem System, hat einen großen Effekt auf solche Kontexte, wo es plötzlich so zäh und schwer und mühsam ist und so. Und dann ist auch gut, Leuten anzubieten, das einzeln mal anzuschauen. Oder vielleicht auch nach dem Einzelanschauen auch bilateral mal nochmal Beziehungsklärung zu machen. Weil in dem gesamten Vorstandsteam zum Beispiel ist es halt vielleicht einfach für alle und für uns zu komplex. Die Einzeltraumatisierung, die Beziehungsspannung bilateral und der Gesamtenergetik, wo ein Spannungsfeld und Druckfeld aus der Organisation ist, mit den ganzen Organisationseinheiten im Hintergrund, die ja auch viel Spannung da reinladen in so Teams mit viel Verantwortung, macht es für mich erstmal Sinn, einzeln mit den richtigen neuralgischen Leuten zu arbeiten und dann bilaterale Beziehungsklärungen, und dann entspannt sich das Team auch schon, weil die ja auch spüren, wenn das wieder losgeht, dann fallen alle schon in Koma, weil die wissen, ja, wenn das Trauma bei dem auftritt, also ohne dass das benennen würden, aber wenn die Dynamik bei dem einen auftritt und die zwei sich verhaken, dann ist eh schon rum. So, dann kann sich das ganze Team wieder entspannen. Also das wären für mich wichtige Interventionen, nicht im Workshop, aber vorm nächsten Workshop dann sozusagen.
Hm. Ich glaube, dass du da auch nochmal für den Prozess was ganz Wichtiges, zumindest aus meiner Perspektive, ansprichst. Zum einen eben, das kenne ich jetzt auch, dass es manchmal ja sogar sinnvoll erscheint, diese Einzelsettings vorher zu machen. Also zum einen glaube ich jetzt auch vielleicht aus unserer Rolle, also mir hilft das immer auch, nochmal ein ganz anderes Gefühl dafür zu bekommen. Und hinzu kommt, dann kriegst du ja meistens auch nochmal in diesem dann ja doch nochmal anders geschützten Raum nochmal ganz andere Perspektiven mit und bist dann ja durchaus auch in Anführungszeichen in so einer komfortableren Rolle schon mal vorher ein Stück weit auch zu wissen, was trifft da eigentlich aufeinander. Mhm. Ne, aber das geht natürlich nicht immer, also das muss man ja auch mal realistischerweise sagen. Hm. Und das, nämlich das eigentlich zu drehen und wie du schon sagst, und gleichzeitig, was du auch sagst, ist, okay, jetzt passiert das im Raum, und was ich da auch höre, sind ja auch so dieses Thema, wie direktiv und wie rezeptiv bin ich, ne? Also so, dass zwar eher immer so, vielleicht jetzt, wenn wir immer wieder in den Kreis, zum Beispiel so zur Intention und so weiter, viel damit zu tun hat, okay, geh mit dem, was da gerade im Raum ist. Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, nämlich auch hier nochmal Unterscheidung zu haben. Ich habe eine klare Intention und auch eine Vorstellung, was da passieren kann und darf, aber nicht als Ziel, so im Sinne von, ich prügel die jetzt da irgendwie durch, sondern im Sinne von, das ist die Leitfrequenz, und gleichzeitig kriege ich aber auch mit, was da ist. Und das ist ja auch, was du häufig sagst, nämlich so, wie sehr kriege ich mit, wie sollte es sein und wie es gerade ist. Und jetzt kann ich mir so viel wünschen, wie es sein sollte, und gleichzeitig ist es aber jetzt gerade so, und wie sehr bin ich in der Lage, dann zu überlegen, wie kann ich mit dem, was da gerade ist, mitgehen, aber ohne mich auch darin zu verlieren. Weil das ist ja da manchmal auch, wenn das eine sehr starke Gruppe ist oder auch starke Persönlichkeiten im Raum sind, dann hijacken die das ja auch gerne. Und dann muss man ja so ein bisschen aufpassen, dass man da auf einmal nicht vor dem Karren hängt und mehr oder weniger durch den Raum getrieben wird, weil da jetzt eben was gerade ist, was da irgendwie auch angeguckt werden soll, aber vielleicht nicht in diesem Setting, nämlich wie du richtig sagst, weil die Lösung wird wahrscheinlich nicht in der Gruppe, also nicht in der Gruppe an sich liegen, sondern liegt dann manchmal eben eher, ich sag mal, dass man die Gruppe tatsächlich dann wieder voneinander separiert und erstmal schaut, okay, wie ist denn das jetzt für jeden Einzelnen da gewesen, ne?
Absolut. Und vielleicht weiß ich, ob das so komplex ist, aber ich habe gerade Lust, nur mal drei Sachen zu differenzieren, nämlich mit ihm zu sein, was gerade ist. So, dann bist du aber halt Teil der Dynamik vielleicht auch nur, so dass er das eine. Mit dem, also mitzukriegen, was sein sollte, was ja immer Projektionen und Konzepte sind. Also von dir oder von denen, was er eigentlich immer wegführt von dem, es ist. So eine Beschäftigung, wie es sein sollte, ist ja oft eine Traumadynamik, die uns hilft, nicht mit dem zu sein, wie es gerade ist, was ja niemand hilft, weil es nur so Frustration auslöst, weil wir ja nie so sind, wie wir sein sollten. Und die dritte Dimension ist aber, was möglich ist. Gerade jetzt in dem Workshop. Und was möglich ist, ist was ganz anderes, wie was sein sollte. So, was möglich ist, ist eher ein Teil von der evolutionären Intelligenz. Und dass wir uns mit dem, weil das ist eigentlich unser Leuchtstern. Das ist ein Gefühl dafür, was ist denn heute mit den Leuten in dem Setting möglich? Und wenn wir das irgendwie reinbringen oder das unterstützen, das ist ja dann schon was. Und das ist dann vielleicht, kann man dann denken, da hätte mehr rauskommen sollen. Das kommt dann aus dem Bereich. Aber ist das passiert, was möglich war? Das ist für mich die entscheidende Frage. Weil wenn nur nicht mal das passiert, dann haben wir irgendwie vielleicht nicht ganz gut begleitet. Dann war unser Raum nicht groß genug. Aber uns nicht treiben zu lassen von dem, was rauskommen sollte oder wie es sein sollte. Und das ist, glaube ich, ganz, also da braucht es einen ganz großen Raum, um den Unterschied mitzukriegen. Aber das ist wichtig. So, wie beziehen wir uns das auf das, was ist, auf das, was möglich ist und auf was sein sollte, was wir irgendwie bewusst machen müssen, aber uns nicht leiden darf.
Hier will ich auch nochmal ganz konkret fragen, okay, jetzt ist es dann zum Beispiel für dich so, dass es hilfreich ist, Menschen nochmal mit auf diese Metaebene zu nehmen, wenn zum Beispiel klar wird, diese Unterscheidung allein zwischen dem, was möglich war heute und dem, was ja dann in, ich sage jetzt mal gerade Organisationen ja auch klar ist, es gibt irgendwie eine Art von Agenda, es gibt irgendwie eine Art von Aufgaben.
Entscheidungsdruck auch oder so, genau.
Wie bitte?
Entscheidungsdruck auch.
Oder ja, genau, also ja, nämlich das ist ja dann auch der Alltag der Menschen, also ne, da sitzen jetzt dann auch Menschen, die, und das weißt du genauso wie ich, die also zwei Tage für die aus einem sogenannten operativen Geschäft rauszugehen, ist schon mal die erste Intervention. Dann, sag ich mal, sind diese beiden Tage ja in der Regel davon geprägt, dass die klar durchgetaktet sind und irgendwie man schon irgendwie montags morgens weiß, was man irgendwie am Dienstagnachmittag angeblich macht, was ja an sich schon eigentlich eine lustige Idee ist. Aber und jetzt passiert da nicht das, was ich ja jetzt eigentlich erwartet habe, weil das hat ja auch ganz viel mit mir selber zu tun. Wenn ich jetzt als Teilnehmer da reingehe, dann habe ich ja irgendwie schon eine innere Erwartungshaltung, also eine Art von Wollen. Und jetzt kriege ich das aber noch gar nicht so trennscharf sortiert, wie jetzt zum Beispiel du das ja auch gerade beschreibst. Also ich kann noch gar nicht unterscheiden zwischen, ah ja, das war das jetzt, was gerade im Raum möglich war. Und das ist wahrscheinlich gerade das, was auch wirklich erstmal gebraucht wird. Und ich hatte doch jetzt hier gerade noch meine Riesenerwartungshaltung, ne, die im Zweifel ja meistens auch von irgendwelchen Zielen oder auch Entscheidungen, die hier getroffen werden, geprägt ist. Ist dann immer, sag ich mal, auf die Metaebene gehen, eine Intervention, die du als hilfreich wahrnimmst? Oder was ist da jetzt zum Beispiel so eine Art von Idee, die du da vielleicht auch mit einem konkreten Setting oder sowas, der da gerade vor Augen kommt, wenn wir mal bei dieser Fragestellung bleiben?
Also das hängt natürlich stark von dem schon vorhandenen Raum im Raum oder Schuhkarton in dem Team ab, wie viel Metaperspektive dort möglich ist. Gerade an so einem Punkt, wo so eine Enttäuschung da ist und wo wo vielleicht viele Leute ganz viel da reinprojiziert haben in so einen Workshop, was da rauskommen soll und passieren soll und was die anderen vielleicht verstehen sollen, da haben sie es nicht verstanden, was sie in ihrem Sinne entscheiden wollen, aber dann war die Entscheidung gar nicht oder nicht so, wie sie es wollten oder so. Das heißt, dann kann ja auch viel Enttäuschung entstehen.
Mhm.
Und und dann ist die Frage, wie groß ist der Raum, trotz oder wegen der Enttäuschung nochmal sich den ganzen Prozess des Enttäuschtwerdens bewusst zu machen. So, wie kreieren Sie denn enttäuscht werden? So, das würde ja helfen, weil das ja im Kleinen ja im Alltag die ganze Zeit ja auch stattfindet. Das heißt, wir könnten jetzt aus integraler Sicht wieder einen Prozess oder eine Dynamik in der Organisation, die ja im Workshop unter der Lupe stattfindet, dann bewusst machen und da ganz viel draus lernen. So, das wäre die, wenn der Schuhkarton groß genug ist, die Möglichkeit. Wenn der klein ist, glaube ich, dann hilft, dann ist die Intervention ja auch einfach, dass Leute erstmal enttäuscht rausgehen. Und wir enttäuscht auch sind vielleicht von dem, was dort ist, so möglich ist. Und dann gibt's eine Unsicherheit. Geht's jetzt weiter? Geht's nicht weiter? Wird der Prozess fortgesetzt oder nicht? Dann kann's ja auch gut sein, also Sinn machen, dass der Prozess gar nicht fortgesetzt wird, weil er im Moment eh nur das reproduziert, was eh stattfindet und deswegen auch nichts. Also dann ist es betreutes Arbeiten, aber nicht eine Transformationsbetreuung. Und dann ist es ja vielleicht auch gut, wenn das dann erstmal nicht weitergeht. Oder das gibt so, oder aus der Enttäuschung entsteht dann in den Einzelnen, in den nächsten Tagen auch ein tieferes Auseinandersetzen und ein Ruck und zu sagen, hey, boah, das können wir doch nicht weitermachen, was ist denn da los? Und dann entsteht plötzlich aus einem Workshop, wo man nicht weiß, war das jetzt gut oder nicht, oder machen die weiter oder machen die nicht weiter, entsteht plötzlich eine ganz neue Welle, wo sie auf einem höheren Level sagen, hey, da müssen wir unbedingt weitermachen, oder wir haben jetzt gemerkt, so geht's ja gar nicht, wie kommen wir denn weiter? Also auch das wird das dann auch in so einen evolutionären Willen geben, zu sagen, ja, wir wissen dann manchmal nicht, wenn das so diffus endet, ist das jetzt gut oder nicht gut, wir lassen es ein Stück auch loszulassen an der Stelle. Ja. Das ist, glaube ich, der Weg. Wenn der Karton zu klein ist, dann ist das oft der beste oder der einzig mögliche Schritt an der Stelle.
Ja. Was mir jetzt gerade nochmal so, erstmal mag ich das total, und gerade was mir sofort irgendwie gerade vielleicht selber auch nochmal viel bewusster wird, wo du darüber sprichst, ist, dass, also wie viel kann ich, wenn ich mir den Prozess anschaue oder was da auf der Prozessebene passiert, angucken, um den Prozess zu verstehen? Also im Sinne von, wie viel sagt mir gerade die Enttäuschung darüber, was da jetzt gerade offensichtlich nicht passiert ist und offensichtlich nicht mit der Erwartungshaltung zusammenhängt, mir darüber eine Erkenntnis geben, was eigentlich das für das Unternehmen und den Alltag bedeutet. Dass genau. Nämlich wahrscheinlich genau dieses Enttäuschtsein mir zeigt, dass genau das ist das, was wahrscheinlich die Organisation im Alltag auch irgendwie am Boden hält oder limitiert. Ne?
Absolut, genau. Das ist ein riesen Energieräuber und findet ja ganz viel statt, dass irgendwie überzogene Erwartungen sind, die vielleicht auch aus einem realen Druck entstehen. Aber mehr braucht, als die Organisation in der Lage ist, an Geschwindigkeit, an Entscheidungsqualität zu kreieren. Und dann entsteht latent die ganze Zeit ein Gefühl von Enttäuschung, Frustration oder so. Das ist in vielen Organisationen so. Und warum sollte das ausgerechnet in dem Workshop mit uns dann anders sein? Ja, das ja. Heißt, dann sehen wir ja nur, was stattfindet. Und die Frage ist, kommen wir dann selber in den Sog von Enttäuschung und wir sind nicht gut genug und wir verlieren jetzt einen Auftrag und uns schwimmen die Fälle davon? Dann sind wir in der Dynamik, in dem das Unternehmen auch sitzt. Oder sagen wir, es ist ja gut, wenn das der Prozess mal bewusst wird und wir irgendwie dazu beitragen können, dass der vielleicht ein Stück bewusster wird, was da die ganze Zeit stattfindet. Und dann kann man ja mit dem Prozess arbeiten, mit dem er arbeiten muss, anstatt sich von dem selber Angst zu kriegen oder so, sich Versagensängste einzureden oder was auch immer, wenn man damit umgehen könnte.
Ja. Und an der Stelle finde ich es auch nochmal ganz schön, weil ich glaube, das ist übrigens, weil wir in dem Gespräch ja diesen Begriff Tipping Point benutzt haben, das sind, glaube ich, diese Tipping Points oder wie man, ich glaube, im Namen oder das ja auch Shifts nennt, wenn man die mitkriegt, dann ist nämlich auf einmal klar und jetzt, finde ich, sortiert sich das auch zumindest in meinem Kopf nochmal, dann ist zwar das, was da vermeintlich als Ergebnis hätte rauskommen sollen, nämlich gar nicht mehr relevant, weil was ganz anderes rausgekommen ist, aber was einen viel größeren Impact hat und viel tiefer landen kann und wahrscheinlich dann
einen Raum öffnet, der vielleicht gar nicht auch in dem Setting schon wieder direkt bearbeitet werden muss, sondern vielleicht mit dem Gefühl, den Raum in Anführungszeichen zunächst mal zu verlassen, ist wahrscheinlich viel mehr wert, als wenn ich da irgendwie 730 Post-its an der Wand kleben habe, wo irgendwie vermeintlich schlaue Sachen draufstehen, ne?
Weil sonst kreieren wir ja Kompensationsräume. Also dann ist eine Organisation nicht in der Lage, Sachen zu machen. Und dann wird es versucht zu kompensieren in dem Workshop, wo es dann gelingen soll, was sonst nicht gelingt.
Mhm.
Und dann brauchst du immer mehr so Kompensationsräume, wo du was drauf projizieren kannst, wo dann vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr gelingt als im Alltag. Das heißt, so ein bisschen eine Erleichterung oder Entlastung kann es ja sein. Aber auch nicht so viel mehr, wie will. Das heißt, man ist immer auch belohnzufrieden damit. Aber das ist ja nur so ein Bypassing sozusagen. Dann werden wir zum Bypassing von der Organisation. Und das können wir ja auch machen, aber das ist ja nicht unser Anspruch, sondern zu sagen, warum gelingt es denn im Alltag nicht, die Sachen zu klären und warum brauchen die den Workshop, wo die dann das dringend machen müssen und dann ganz viele Erwartungen reinprojizieren? Und das ist ja die eigentliche Frage, die dann da ist und dass man die stellen darf. Das ist ja, das macht ja den Schuhkarton weiter.
Total. Und damit finde ich, ist auch nochmal so die Frage nach dem, was haben wir denn jetzt erreicht? Irgendwie hat nochmal eine ganz andere Qualität, nämlich, und ich finde, dann darf zum Beispiel auch eine Antwort lauten wie, aber wir haben erkannt, dass wir nicht fertig sind, sondern wir gehen hier eigentlich mit einer viel größeren Frage raus, als wir reingekommen sind. Und wir sind froh, dass wir uns diese größere Frage gestellt haben, weil wir nämlich wissen, dass wir darauf vielleicht noch keine Antwort haben.
Ja, das ist für mich die Definition von einem guten Workshop, dass die Frage größer wird, mit dem man rausgeht, als man reingeht. Genau.
Ja. Und ich finde, das ist ja fast sogar auch ein viel größerer Energiegeber, nämlich im Sinne von, okay, da habe ich jetzt zum Beispiel Bock drauf, weiterzuarbeiten, weil ich durch diesen Shift, und ich glaube, das merkt man, glaube ich, ja auch im Raum, wenn das ist, ich glaube, wenn das passiert, dann ist es ja, und ich glaube, das kennen wir beide vielleicht ja auch, dann ist es gar nicht mehr so, eine Gruppe von Menschen hat irgendwie eine Art von intellektueller Erkenntnis, sondern es ist richtig wie so, keine Ahnung, der ganze Raum entspannt sich auf einmal, weil so kollektiv auf einmal eine Art von Verständnis, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, entstanden ist.
Ja.
Und dieses Verständnis gar nicht dafür sorgt, dass alle jetzt dann enttäuscht rausgehen und sagen, na toll, jetzt haben wir gar keine Antwort gefunden, sondern fast energetisiert rausgehen, weil sie sagen, oh krass, wir haben irgendwie eine Antwort gefunden, die aber eine Frage ist, die eigentlich viel größer ist und ich habe jetzt irgendwie Lust darauf weiterzuarbeiten.
Total. Man könnte fast sagen, kleine Frage, kleine Hoffnung, große Frage, große Hoffnung.
Mhm.
Also wenn wir es uns schaffen, eine große Frage, also eine essentielle Frage zu unserer Organisation, eine große Frage zu stellen, wenn die mal im Raum sein darf und wir die so bewusst da haben, dann entsteht ja auch eine große Hoffnung, dass wir aus einer Dynamik, unter der alle leiden, vielleicht auch raussteigen können. Ja, wenn wir so kleine Fragen haben, wie machen wir das oder wann, was ist ein guter Zeitrahmen dafür oder so, sind ja kleine Fragen, dann entsteht auch eine kleine Hoffnung, dass da durch die Beantwortung wirklich was besser werden würde.
Ja. Das finde ich irgendwie ist auch fast sogar schon eine Art von schönes Schlussplädoyer. Weil ich, genau, also jetzt diese Erkenntnis gerade, also für mich auch, vielleicht für uns beide, also vielleicht war es dir klar, aber jetzt nochmal, dass es irgendwie vielleicht eben gar nicht darum geht, da jetzt eben auf dieser operativen Ebene vermeintlich versuchen, irgendwelche Ergebnisse zu produzieren, sondern dass die viel größere oder die viel schönere Intention eigentlich ist, dafür zu sorgen, dass irgendwie Menschen auch in Organisationen, vielleicht in einem Raum, vielleicht Führungsteams oder Vorstände oder in welchen Rollen auch immer, eher an einen so einen Tipping Point kommen, wo sie auf einmal merken, dass das das Befreiende ist und dass es eben, ne, vielleicht eher eine Art Einladung oder eine Art von Kickoff in so einem Workshop sein kann, gemeinsam irgendwie Spaß daran zu finden, genau daran zu arbeiten und gar nicht mit dem Anspruch, dass das dann nächste Woche Dienstag in Anführungszeichen fertig ist, sondern dass das irgendwie das öffnet und ich sage jetzt mal, und dann sind wir ja auch bei so einem Begriff, der ja in unseren Settings auch häufiger fällt, dass das eher so die Öffnung für diese gemeinsame Forschungsreise ist, in der gar nichts klar sein muss erstmal und irgendwie doch alles klar ist, weil nämlich auf einmal völlig klar ist, wo eher auf einer Prozessebene oder man vielleicht sogar eher in so einer sozialen Dynamik, nämlich im Grunde dieser Energieräuber liegt und dann nämlich, wie du das auch ja auch sagst, eher diese ganzen Kompensationsstrategien immer im Raum sind und dadurch eigentlich die nicht nur dann diese Gruppe von Menschen, die wahrscheinlich da ist, sondern die gesamte Organisation irgendwie an dem Boden hält und die ganze Zeit eben irgendwie limitiert, ne?
Ja, total. Das ist auch nochmal ein guter Bogen, finde ich, jetzt zu deinen Eingangsfragen von Komplexität, Ambiguität und Ambivalenz. Weil bisher waren wir ja in einer Welt, die sehr relativ stabil war, wo Firmen in einem stabilen Marktumfeld agieren konnten. Und da kannst du natürlich viel Eingespieltes reproduzieren, was funktioniert, und dann weißt du es, und dann sind ja alle viel als Wisse da. Und da macht auch das Sinn, mit dem viel tun und konkret machen, weil ja eh der Rahmen klar ist, dann geht es tatsächlich mehr ums Tun. Ich glaube, die Welt, wo wir jetzt gerade reinwachsen, mit den ganzen Unsicherheiten, mit der extremen Komplexität, die braucht ja nicht Wisse, sondern die braucht, dass wir gemeinsam lernen, jeden Tag lernen. Das heißt, die Fähigkeit, es gibt eine unbeantwortete Frage. Und wir müssen jetzt nicht übermorgen die Antwort haben auf die große Frage, aber wir müssen permanent entwickeln, reflektieren, schauen, wie kommen wir denn an der großen Frage weiter? So, eigentlich ist eine lernende Organisation, ist ja die Antwort auf den Umgang mit den ganzen Herausforderungen. Das ist, glaube ich, auch der große Übergang, in dem Organisationen sich befinden müssen, glaube ich, wenn sie zukunftsfähig sein wollen.
Und da fällt mir jetzt noch ein, wo du den Begriff Lernen noch dazu nimmst, dass die große Kunst des Neulernens ja eigentlich in dem Entlernen von Alten steht. Oder noch nicht mal nur dem Entlernen, sondern eben erstmal dem Bewusstwerden, dass ich das, und Entlernen heißt ja auch nicht wegmachen, sondern, und das finde ich ja auch durchaus in dem Integralen, und da sprichst du ja auch häufiger von, eher, dass das ein Update fahren darf. Und das Update bedeutet ja eben nicht, das Alte muss jetzt weg, sondern das Alte in Anführungszeichen.
Klüger, intelligenter, oder?
Ja. Genau, darf sich updaten und darf irgendwie auf eine andere, ja, Entwicklungsstufe, Bewusstseinsstufe oder eben überhaupt auf einen anderen Reifegrad, finde ich auch immer so einen schönen Begriff, kommen. Und der eben ganz konkret nicht bedeutet, mach das weg, sondern eher, und jetzt ja auch im Integralen, integrier das oder reintegrier das, um damit nochmal ganz anders arbeiten zu können. Vielen Dank für dieses, wie ich finde, sehr schöne Gespräch.
Ich finde es auch, also die Fragen machen irgendwie immer Sachen klarer. Irgendwie finde ich es schön, so einen gemeinsamen Entwicklungsraum zu spüren.
Und das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, und bis zum nächsten Mal.